Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen wirklichen Fußball-Podcast. Und das sage ich in diesem Zusammenhang mit vollem Stolz, obwohl der Gast es mir heute theoretisch um die Ohren hauen kann, weil ich mit ihm auch zusammen in meinem Fußball-Podcast sitze. Da ist er die geballte Fußballkompetenz, das bin ich ja sonst hier in unserer Runde, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal schön, dass ihr da seid, Pillow und Peter, geht's euch gut?
Grüezi miteinander. Also ist unser heutiger Gast quasi tatsächlich der lebende, wahrhaftiger Beweis dafür, dass es noch einen zweiten Fußball-Podcast in Deutschland gibt, ja? Hab ich das richtig verstanden?
Man munkelt es. Ich befürchte, er kann von dem einen oder anderen berichten, aber ich glaube, das sind alles Mythen und Lügen. Wir finden es heraus. Herzlich willkommen, Legende Tobias Escher.
Danke, danke für die liebe Ankündigung. Ich kann es nicht bestätigen, unabhängig, dass es andere Podcasts gibt.
Ja,
ich bin ja selber nur Teil einer Videosendung, die auch nebenbei als Podcast erscheint, aber das ist ja kein Podcast.
So. Da ist nicht dasselbe, das stimmt. So, davon gibt es bestimmt ganz viele, aber ein Podcast, ja, okay, gut, verstanden.
Aber eine Videosendung, die ja schon so vor Kompetenz strotzt, was unter anderem auch an dir liegt, Tobi. Bundesliga, wir haben auch heute wieder eine aktuelle Folge aufgenommen und haben die Bundesliga-Saison eingeläutet. Da geht es ja schon um fachliche Inhalte. Hast du ein ungefähres Gefühl, worauf du dich hier einlässt?
Ja, klar, klar. Ja? Das wird super. Ja. Ja? Kann ich mal ein bisschen die Krawatte ausziehen und mal mich locker machen ein Stück weit.
Ja, genau. Absolut, absolut. Du darfst zu 100% du selbst sein, in welche Richtung auch immer das geht.
Inklusive allem drum und dran und der vielleicht auch emotionalen Auswüchse, die ja sonst niemand von dir kennt, die kannst du hier heute alle zeigen. Da freuen wir uns sehr drauf. Vorher müssen wir aber wie immer erst einmal ganz kurz klären, ob du überhaupt würdig bist, Teil dieses Podcasts zu sein. Peter.
Auch von mir schönen guten Tag, schönen guten Abend, dass du da bist. Und wir starten mit einem kurzen Steckbrief, einmal zur Einordnung für uns und einmal auch für die Leute, die zuhören. 3 Fragen sind so. Die erste Frage ist eine ganz einfache. Was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte gewesen?
In der Fußballgeschichte? Oh, da müssen wir
also gehen. Ganz viel Subjektivität gerne.
Den ich selbst miterlebt habe, wäre natürlich, da muss ich überlegen, der größte Moment ist eigentlich WM 1954. So, Wunder von Bern. Weil das ist auch was mich so als Fußball-Nerd fasziniert, diese Geschichte hinter diesen Jungs, die eigentlich keine Chance hatten bei dieser Weltmeisterschaft und dann in der Vorrunde von Ungarn weggesammelt werden und dann im Finale halt dieses 3-2. Das ist schon eigentlich der geilste Moment.
Und wird dann durch so eine Verfilmung kaputt gemacht, ne?
Ja, kaputt machen kannst du es nicht, dafür ist es zu groß. So.
Ja.
Aber ja, mein Gott. Aber es ist,
Ich
finde, der Film ist eine Katastrophe.
Oh, ich hätte viel Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, ja. Ich und deutscher Film, wir sind nicht so. Es gibt einen guten deutschen Film.
Tatort mit Til Schweiger. Nee. Dann kommen wir zur zweiten Frage.
Ich überlege gerade, welchen du meinst, aber machen wir später.
Lass wir so stehen.
Wir kommen zur zweiten Frage. Was ist denn dein größter Erfolg als aktiver Fußballer? Hast du da was?
Oh, ich bin mal Jugendfußballer des Jahres geworden von meinem Verein, aber der Verein hat nicht besonders hochgekickt.
Gib uns ein paar Details, Verein, genau.
Lauenburger SV, ganz im Westen, im Osten von Hamburg und hat lange im Hamburger Fußballverband gespielt, tut's heute nicht mehr, ist dann irgendwann zur dunklen Seite nach Schleswig-Holstein übergelaufen. Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht mehr so das verfolgt, weil ich ja selber in Hamburg wohne. Ich habe mal tatsächlich in einem nicht ganz unbedeutenden Spiel das entscheidende 2-2 geschossen. Das war schon nicht schlecht, weil ich eigentlich Verteidiger war. Das war Doppelpass und dann den Ball ins lange Eck. Das war, glaube ich, mein größter Erfolg als Spieler. Stark. Und ich weiß nicht, ob es als Erfolg gilt, aber Max Kruse und Martin Hanig und so, die kommen ja hier aus der Gegend. Und auf die bin ich auch mal getroffen, aber das ist schon lange, lange her.
Okay, und da hat sich quasi die bei den Fußballerkarrieren quasi nur an Mühe verschoben, deswegen spielt der eine jetzt Bundesliga und der andere.
Nee, die haben dann immer um den Turniersieg gespielt und wir haben immer um den vorletzten Platz gespielt.
Die hatten bestimmt gute Teamkollegen. Und dann kommen wir zur abschließenden Frage und die flüssig überleitet in das ganze Format hier. Was ist denn wirklich wichtig auf dem Platz?
Taktik. Muss ich das sagen, oder? Als jemand. Ja, richtige Taktik ist das entscheidend. Nein, also ich glaube, es ist einfach es kann halt alles wichtig sein. Du kannst halt durch eine Papierkugel einen ganzen Verein zugrunde richten. Das ist ja auch das Geile am Fußball, dass das halt so viele, unendlich viele Faktoren und Facetten hat, die wichtig sind. Aber ich glaube schon selber fest daran, dass die Taktik nicht ein ganz unwichtiger ist. Gerade heute im Fußball, wo die Jungs ja alle körperlich und technisch so geschult sind. Das ist dann noch so eine Facette, wo man sich dann abheben kann als Team von einem anderen Team.
Und Taktik kann in dem Zusammenhang nicht nur Spielsystem sein, sondern auch mal als linker Verteidiger einfach mal richtig wegwemsen, dass er in die Bande fällt.
Ja,
ne?
Das ist ja das Krasse. Ich habe ja lange Zeit Taktikanalysen gemacht, dann halt immer so, was könnte sich der Trainer dabei gedacht haben? Das würde ich halt heute jetzt so mit 10 Jahren Abstand nicht mehr machen, weil ich halt festgestellt habe, so, wenn man mit Leuten aus dem Spiel redet, mit Trainern, mit Spielern, dass halt die Hälfte gar nicht so geplant ist, so. Da schreibst du irgendwas von wegen, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie die Dreierkette besser umgesetzt als in der ersten nach dem Wechsel. Und dann rede ich irgendwie ein halbes Jahr später mit dem Trainer über. Und er erzählt mir, ja, gut, da habe ich dann die beiden Spieler getauscht. Und der, die kommen nämlich privat nicht so gut miteinander klar. Und dann habe ich den gegen den getauscht und dann ging es plötzlich so. Solche Geschichten, also da steckt halt dann immer so viel mehr hinter.
Aber ich würde sagen, damit offiziell aufgenommen in dieses Format, oder Pillow?
Ja, absolut. Also von meiner Seite ja schon vorher. Ich hatte ja selber auch schon zweimal die Ehre, bei Bundesliga zu Gast zu sein und weiß, dass wir hier wahrscheinlich, was diese ganzen Taktiksektor angeht, die größte Kompetenz sitzen haben, die wir wahrscheinlich hier sitzen haben werden. Aber ich komme halt von einer anderen Ecke. Ne? Ich habe Viererkette bis heute nicht verstanden. Ja? Wir haben damals paar Mal in der Kreisliga versucht, Viererkette zu spielen. War so auf, komm, vergiss drauf. Aber ich habe auch schon Hans Sapai, mit dem habe ich mal drüber gesprochen. Und der meinte, du, ganz ehrlich, den kann ich in der Kreisliga, seid ihr verrückt, sagt er, ich kann dir auf Anhieb, sagt er, mehrere Mannschaften, in denen ich selber gespielt habe, die Viererkette in der Bundesliga nicht geschafft haben und verstanden haben, so wie der Trainer so umsetzen wollte.
Und sie haben sie jahrelang also gespielt.
Und die haben trotzdem gespielt, ne? Nur halt falsch, immer noch, aber auf einem anderen Niveau falsch als wir in der Kreisliga, so von daher. Mhm. Ja, approved. Bam.
Finde ich sehr gut. Was auch approved ist, ist, dass wir für diese Saison einen Partner haben an unserer Seite, den wir natürlich noch einmal am Anfang erwähnen müssen. Das gehört sich so nach Podcast-Regeln. Vielen Dank an
EA Sports. It's in the game.
Genau. Dafür, dass sie bei uns sind. Wir werden nachher sicherlich auch noch ein bisschen über FIFA reden. Das übernimmt Onkel Pillow dann an irgendeiner Stelle. Ich hoffe, er ist gut vorbereitet.
Ja, voll, ey. Ich wollte Wochenende Weekend League zocken. Kommen wir gleich zu.
Wir haben aber eine taktische Koryphäe hier mit im Haus. Und ich würde sagen, deswegen fangen wir mal mit dem Moment der Woche an. Und es muss die irgendwas 30. Minute gewesen sein. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Als Serge Gnabry nach schönem Zuspiel und mit leichtfüßig den Ball zum 5:0. Peter schreibt gerade 43. Minute.
43.
Ja. Genau. Zum 5:0 über die Linie schiebt im Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern. Also 0:5. Erste Halbzeit, Tobi, war das eine taktische Meisterleistung?
Ja, Meisterleistung ist immer relativ. Meisterleistung kann es, glaube ich, nur geben, wenn der Gegner auch eine Meisterleistung macht. Also beziehungsweise eine sehr, sehr gute Leistung. Also das ist dann immer eine Frage des Niveaus. So, und in Frankfurt haben sie ihn schon leicht gemacht. Aber mir gefällt halt, das ist aber jetzt wieder persönlicher Schnack, mir gefällt halt dieses Bayern, wie es jetzt ist. Ja, das ist ja, mir gefällt dieses Bayern, wie es jetzt ist, besser als das Bayern, wie es vergangene Saison war. Weil ich halt einfach, ich mag das, wenn die Spieler sich frei entfalten können, wenn viel durchs Zentrum geht, wenn auch mal was schief läuft, so, wenn auch mal irgendwie Quatsch passiert. Das mag ich sehr gerne, das haben sie ja gemacht. Das ist ja dieses vorne drin, Mané und Gnabry, haben sie ein bisschen die Flügel besetzt, sind aber auch mal ins Zentrum gegangen. Musiala, Müller als Freigeister dazwischen, Sabitzer, Kimmich dahinter an absichernder Rolle. Ja, das war schon von den Abläufen her, von den Positionswechseln her, sehr schwer zu greifen für den Gegner. Und wenn du es dann nur suboptimal machst wie Frankfurt, wirst du da abgeschossen. Also das hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass es anderen so ein 6:1 dann auch nicht so viel Spaß macht. Aber wenn man halt natürlich sich denkt, okay, die machen, dann zaubern da gerade was aufs Feld, was ich nie hinbekommen würde, finde ich schon geil.
Ich saß mit 50.000 Leuten in Frankfurt im Stadion auf Einladung meines Partners Kickbase und hatte sehr viel Freude im Stadion und habe dem ganzen Stadion aber nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten so ein gewisses ungläubiges Staunen entnommen, dass alle so gemerkt haben, also ja, okay, lohnt sich jetzt auch nicht, hier darüber aufzuregen, so wie Bayern die heute spielt, so können wir machen, was wir wollen, dann werden wir heute auseinandergefiedelt. Das hatte eine sehr interessante Dynamik, das zu gucken. Ich weiß nicht, wie es für euch war draußen, die Jungs, als ihr es vom Fernseher gesehen habt.
Wie gerade schon im kurzen Smalltalk vor unserer Aufnahme hier erwähnt und auch am Freitag 5 Minuten vor Anpfiff in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also in der Höhe jetzt vielleicht nicht, aber ich fand das war abzusehen, dass sie eine Packung kriegen. Ne? Ich will den Frankfurtern jetzt an der Stelle echt nichts Böses. Die haben letzte Saison mit dem UEFA Cup, das war eine richtig geile Nummer. Aber auch das war letzte Saison schon nur Teil der Wahrheit. Ne? Der andere Teil der Wahrheit war die Liga-Performance und die war letzte Saison nicht gut. Und um ehrlich zu sein, habe ich diesen Sommer jetzt nicht die Transfers oder neuen Ansätze gesehen, von dem, was ich gesehen habe, ja, was mich jetzt irgendwie dazu bewegt hätte zu sagen, okay, das wird diese Saison eine ganz andere Nummer. Ich glaube, für Frankfurt wird das gerade mit der Dreifachbelastung, insbesondere in der Hinrunde, kein Zuckerschlecken. Und ja, aber wenn wir dann von Bayern München reden, also da werden noch ein paar andere in den Genuss kommen, in den Frankfurt am Freitag gekommen ist. Ne? Aber war sicherlich unterhaltsam anzusehen, ja.
Aber können wir uns in der Runde auf herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft Bayern München einigen? Tobi, ich weiß, was du sagst, klar. Aber...
Hätten wir uns vor 4 Wochen schon.
Ja.
Ich glaube, niemand hat was anderes getippt in ganz Fußball-Deutschland.
Ey, aber ich habe mich ja selber dabei ertappt.
Didi Hamann.
Ja, genau.
Didi Hamann hat was anderes getippt?
Ja. Der hatte gesagt, Borussia Dortmund wird Meister. Hm. Muss mal langsam einer aus dem Fernsehen rausholen, den guten Mann.
Aber das ist doch auch so ein Statement, das machst du einfach, um rauszustechen, oder?
Ja. Also. Für die Newsmeldung, für den Klick.
Für dieses eine Quote machst du das, ja.
Und Real Talk in den letzten Jahren bei Bundesliga, Tobi, du bist immer, also ich habe das eine Jahr, habe ich Leipzig mal als, glaube ich, oder als Herbstmeister oder sowas getippt oder ich glaube, einmal habe ich Leipzig und einmal habe ich Dortmund genommen. Und jedes Mal bin ich damit auf die Fresse gefallen, weil es halt jedes Mal dann doch das Gleiche war. Ich mache das einfach nicht mehr. Weil ich keine Lust habe, mir dann in irgendwelchen Runden anzuhören mit, ja, du hast ja keine Ahnung, warum hast du nicht Bayern zum Meister getippt? Und dieses Spiel und damit auch irgendwie dieser Moment der Woche hat mir echt vor Augen geführt, dass das eine Truppe ist, die halt nicht an die Bundesliga denkt. Also
so.
Die denken Champions League Halbfinale, da wollen sie hin.
Ich kann da nochmal kurz einlenken und ein Thema direkt vom Tisch wischen. Ja, ich hatte ja in unserer letzten Podcast-Staffel im Laufe der Rückrunde hatte ich ja so mehrfach irgendwie mal angekündigt, das war doch mal die, oder nee, wir haben es ja sogar gemacht, ne? Wir haben ja sogar mal die Transferaktivitäten aus der, ich nenne sie jetzt mal Brazzo-Ära in Kombination mit Oliver Kahn bis vor diesem Sommer, ja, haben wir mal ein bisschen unter der Lupe genommen und mal ein bisschen geguckt und hier mit so Kandidaten wie Bonazar und Nianzou und Marc Rocca etc. pp. Also aus meiner Sicht, da waren schon ein paar Flops dabei und ich hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, so in der letzten Saison, insbesondere in der zweiten Hälfte, schon so leichte Anflüge von einer Vision, dass mit nochmal 3, 4 vielleicht nicht so geilen Transferperioden wie die davor, dass wir irgendwann vielleicht tatsächlich mal einen anderen deutschen Meister sehen als Bayern München. Das Maul haben die mir mit der Sommertransferperiode jetzt endgültig gestopft. Also da ist auf die nächsten 5 Jahre von der Ruhe. Ja, also können wir uns wieder hinlegen. Also keine Pillow die Schnauze halten, kann Tee trinken, ist okay. Bayern wird Meister. Krasse, krasse Transferperiode von Brazzo und Kahn.
Ja, würdest du auch unterschreiben, Tobi? Also ich finde auch, dass das also eine interessante Breite hat, das Ganze gerade bei Bayern. Ja, und das macht damit noch weniger Spaß in der Bundesliga.
Ja, die Frage ist halt der X-Faktor diese Saison. Deswegen will ich mich diese Saison nicht so rauslehnen. Ist halt diese komische WM da, die uns in die Mitte reingeklatscht wird. Von daher kann ich dann nicht, würde ich dann nicht 100% sagen, ey, so muss es laufen. Aber haben wir uns doch nichts vor. Selbst wenn die Bayern aus irgendeinem Grund nicht Meister werden, so, keine Ahnung, 5 Leute verletzen sich in Katar oder was weiß ich nicht, werden sie es nächstes Jahr wieder und dann übernächstes Jahr so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie Meister werden, ist halt einfach sehr hoch. Ob sie nun 11-mal am Stück Meister werden oder einmal 10-mal und dann 5-mal, ist ja egal eigentlich.
Ja, ist richtig.
Es ist ernüchternd, dich so rüber reden zu hören, dass die Bundesliga im Prinzip egal ist und wahrscheinlich ab Platz 5 erst anfängt, spannend zu werden oder so. Weil die Mannschaften 2 bis 4 tauschen sich ja auch im Prinzip so ein kleines bisschen aus. Wo es immer spannend bleibt, ist im Abstiegskampf. Das wird hundertprozentig der Fall sein. Und ich würde sagen, da rutschen wir mal richtig rein. Denn wir sind ja nun mal ein Podcast, der sich daraus entwickelt hat, dass ein Schalke und ein Bremer durch Höhen und Tiefen gegangen sind in den letzten Jahren. Deswegen müssen wir uns mal kurz Neues von Schalke holen. Ich mache auch gerne Neues von Bremen. Ich habe aber das Gefühl, wir können uns jetzt mal kurz hinlegen, denn jetzt geht der Rant los. Und ich bin gespannt, Tobi, was du sagst. Oder ich fange mal anders an. Ich gieße mal ein bisschen Öl ins Feuer. Die VAR-Entscheidung bei Köln gegen Schalke, ach, schon Alter, alle legitim, oder?
Ja. ihr könnt sagen, was ihr wollt. Meine Meinung steht, du wisst ja selber.
Also ich sage auch schon jetzt direkt, dass Hector war es, ne, der den Ball von der Linie geklärt hat.
Ist eine von. Nee, aber das, mach die erstmal.
Na, Tobi?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich will jetzt nicht hier analysieren, Leute. Auf den Wart habe ich keinen Bock.
Nee. Ich will emotional noch von dir hören. Alle Entscheidungen richtig gewesen, ja oder nein?
Nee, also die rote Karte ist halt so ein Ding. Das finde ich auch blöd. Das sage ich auch ehrlich. Ich bin ja ein grundsätzlicher Anhänger des Videoassistenten, aber wirklich nur in so Ausnahmefällen. Mein Beispiel ist ja immer dieses, deswegen wurde es ja eingeführt, Thierry Henry, Handspiel, Frankreich fährt zur WM Irland nicht. Das war ja quasi das Beispiel, weswegen man gesagt hat, okay, wie kann das sein, dass alle im Stadion das gesehen haben, nur der Schiedsrichter nicht so. Und das war ja diese rote Karte nicht. Und danach war das Spiel auch beendet so. Bei den anderen Dingen kannst du dann noch mit Regelspitzfindigkeiten dich da rausbremsen. Aber auch da manchmal denke ich mir, ja, lieber weniger als mehr so. Wenn der Schiri das so gesehen hat. Und der Schiri hatte vorher in seiner ganzen Karriere noch keinen einzigen VAR-Eingriff in der Bundesliga gehabt, ironischerweise. Und jetzt wurde gleich dreimal hingewiesen auf so Zeug, wo man sagt, muss er da auch hingewiesen werden.
Ach, du warst bedient, Pillow, wenn man unsere WhatsApp-Gruppe veröffentlichen würde.
Ja, natürlich. Klar, ist ja auch verständlich. Ne? Macht dann halt auch irgendwann die Summe. Ne? Macht gar nicht jede einzelne Entscheidung für sich. Wobei ich aber auch der Meinung bin, wie Tobi, dass so die raussticht und halt auch am schwersten gewogen hat, dann für den weiteren Spielverlauf die rote Karte ist. So, also sagen wir mal so, wenn das eine rote Karte ist, dann gibt mir 4 Wochen, dann bringe ich eine Handvoll vergleichbarer Szenen, wo keine rote für gegeben wird. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Aber ja, er nützt ja alles nichts. Ne? So, du kannst über das Tor diskutieren und du kannst darüber diskutieren, worüber gar keiner diskutiert, dass vor dem 1-0, was wir dann auch nicht gut verteidigt haben, und da kommen wir gleich zu unserer Leistung, weil die war ja am Ende dann auch noch ein Faktor, weil auch mit 10 Leuten kannst du Fußball spielen. Also da kannst du drüber sehen, da gibt's mehrere Fotos, Aufnahmen von, wo du halt relativ vergleichsweise sehr, sehr deutlich siehst, also deutlicher siehst, dass der Ball vorher im Aus war, als du deutlich identifizieren kannst, dass Yoshida den Torwart die Sicht versperrt beim 1-0. Da stehen dann die Ballacks und Co. im Fernsehen und sagen, ja, wie war der Satz nochmal? Ja, das ist halt, da kann man nicht so genau gucken, ne? Also da kann man nicht so eine Linie ziehen wie beim Abseits. Ich mir denke, du Holzkopf, du brauchst keine Linie mehr ziehen, da ist so eine dicke Weiße, die ist genau dafür da, damit du gucken kannst, ob der Ball drüber ist. Und ich hatte mehrfach gesagt, gefolgt von, dass 30, 40, 50 Sekunden vor der roten Karte, vor dem Foul, was dann zur roten Karte führt, Polter im 16er von 3 Leuten in die Mangel genommen wird. Der eine zieht, der andere boom, gibt ihm den Ellenbogen. Mit einer gewissen Absicht würde ich tatsächlich auch behaupten. Und ich weiß von Leuten, die im Stadion waren, als der Videoreferee eingreift, das ganze Stadion gedacht hat, oh, da geht's um die Szene mit Polter und den Elfmeter. Und diese rote Karte-Geschichte da, den Tritt von Drexler, wenn man ihn dann Tritt nennen will, keiner auf dem Schirm hatte. Ey, und dann macht's halt irgendwann die Summe. So, und dafür bin ich dann halt auch zu emotionaler Fußball-Fan, dass ich alle Beleidigungen, die ich im Repertoire habe, sind gestern mindestens einmal auf die ganze Bande da gefallen. Der auf dem Platz stand, der war aus meiner Sicht grundsätzlich ein Stück weit überfordert, ohne dass ich mir zu nahe treten will. Was dann da im Keller, wo da eingegriffen wird, ich habe so im Hinterkopf, dass das immer nur dann passieren soll, Ausnahme Tore sollen immer kontrolliert werden, aber bei krassen Fehlentscheidungen man eingreifen soll. Aber nützt ja alles nichts. Haken hinter, 24 Stunden nach Spiel habe ich mich auch emotional wieder abgekühlt und das ist jetzt halt so, ist halt nur auch, und ich meine, Nico kann es bestätigen, wir machen jetzt seit 4 Jahren oder jetzt im 4. Jahr den Podcast, ist nicht das erste Mal, dass wir solche Schoten bei Schalke haben. Ne? Also das kommt schon hier und da mal vor und da stelle ich jetzt auch keine Verschwörung oder sonst was oder irgendwelche Absprachen, mit Sicherheit nicht, aber irgendwann geht es dir dann halt auf den Helm und dann reagierst du so, wie reagierst, Punkt. Zum Sportlichen, was soll ich dir sagen? Erste Viertelstunde stärker, als ich gedacht hätte. Also das ist der Weg, den ich mir vorstelle für die Saison. Also Hackespitze 1, 2, 3 und viel Ballbesitz und so, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde mit Kral, Kraus und Salazar sehe ich ein durchaus spannende Mittelfeldzentrale, die ordentlich Druck gemacht hat, die früh draufgegangen sind, die Kölner früh gestört hat, die auch ein bisschen genervt hat aus meiner Sicht, das hat man schon gemerkt. Dann 1-0 gemacht, was ne, ein 1-0 sein kann, aber dann halt am Ende nicht ist. Dann ging es so bis zur 30. Ja, bis zur roten Karte dann halt. Ne, war das 35. Minute, war es dann aus meiner Sicht so ein bisschen so ein offenes Spiel. Wenn du da nach 35 Minuten so einen Strich drunter ziehst, dann würde ich sagen, also ein Pünktchen wäre aufgrund des Spielverlaufs bis dahin durchaus drin gewesen. Weiß nicht, ob man da direkt vom Sieg sprechen muss. Aber das hat mir bis dahin alles total gut gefallen. Die letzten 10 Minuten in Halbzeit 1, dann in Unterzahl auch noch. Und dann, ja, Dann muss man in der zweiten Halbzeit erstmal Köln sagen, dass sie dann auch echt gut gemacht haben, ihre Überzahl auszuspielen. Und haben immer wieder geduldig nochmal über die Mitte gespielt, nochmal auf die andere Seite verlagert. Die unsere Sechser, und jetzt mit meinem taktischen Halbwissen, unsere Sechser haben es irgendwie nicht verstanden, mit rauszugehen auf die Flügel und da zu verstärken. Deswegen kam Köln sehr oft zu Flankensituationen, weil das aus meiner Sicht so das bevorzugte Mittel von denen ist, unabhängig davon, ob da jetzt gerade Modest steht. Oh, Tobi nickt. So doof ist der Pillow manchmal gar nicht. grundsätzlich hat Köln das aus meiner Sicht echt gut gemacht und deswegen haben sie am Ende dann auch verdient gewonnen. Ich hätte mir von uns gewünscht, dass auch in Unterzahl da ein bisschen bessere Zuordnung und vor allem auch ein bisschen mehr Aggressivität mit drin spielt. Ne? Also das war dann spätestens mit dem 1-0, was mir viel, viel zu passiv. Und wie gesagt, auf den Flügeln gab es immer wieder Überzahl, immer wieder Flankensituationen. Und dann ja, macht Scholo noch einen kleinen Ausflug, was der Schiri da erstmal pfeift. Und ich meine, der Tor wird ja dann auch korrekterweise geben. Was er da gesehen hat, weiß auch wieder kein Mensch. Aber ja, dann gibt's noch mal kurz einen Standard. Das ist eine weitere gute Nachricht aus meiner Sicht. Ovian Standards funktionieren auch in der ersten Liga. Bülter wird, glaube ich, gerade, oder habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, der wird mir die ganze Vorbereitung schon so behandelt, als wäre der für die Bundesliga komplett nicht relevant und könnte gar nicht mitspielen. Ich sehe das komplett anders. Ich würde den vielleicht sogar noch einen Polter bevorzugen. Aber unterm Strich stimmen mich die ersten 35 Minuten durchaus positiv. So, Punkt. Die zweite Halbzeit, ja, da musst du dran arbeiten. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht so oft in eine Situation kommen, wo wir mit einem weniger spielen. Und der Weg wird sein über Einsatz, über Aggressivität, über Zweikämpfe, versuchen, den Gegner zu stören, zu nerven, Ballgewinne. Und vorne hilft ein bisschen der liebe Gott und manchmal auch Terodde und eventuell noch unser neuer schwedischer Flügelflitzer, der vielleicht auch nochmal ein Tempo reinbringt, ne, eine Geschwindigkeit reinbringt, die wir bis hierhin nicht hatten. Und dann schauen wir mal. Samstag erste Spitzenspiel gegen Gladbach. Wird sicherlich nicht einfacher.
Tobi, ich weiß, du willst nicht so viel analysieren heute, ne? Hast Feierabend. Trotzdem gib mir mal ein Gefühl für Schalke. Kannst du Pillow Mut machen? Weil am Ende des Tages versuche ich ja immer so, ich muss mich ja um Bremen selber kümmern, aber du als jemand, der auch schon zwei Fußballspiele geguckt hat, so.
Nö, ich glaube, Pillow hat das ja schon gut gemacht. Ich glaube, das kannst du gar nicht mehr so viel hinzufügen.
Nee, ich meine zu Schalke Dankeschön. In dieser Saison.
Zu Schalke in dieser Saison, ja genau. Ja, ich habe schon sehr das Gefühl, man hat schon so ein, das wird jetzt auch Pillow nicht gerne hören, so ein leichtes Bielefeld-Gefühl, was Schalke angeht. So, weil Bielefeld ja auch immer gut gestört hat. Also das kann man ihnen nicht sagen. Die haben nicht viele Gegentore kassiert unter Kramer. Ich weiß dann nicht, wie es offensiv aussieht. Und da ist mir jetzt aus diesem ersten Spiel auch nicht schlauer geworden. Ich muss auch gestehen, ich habe nur ein Testspiel gesehen gegen Augsburg und ich habe aufs Pokalspiel nicht geguckt. Da ist dann noch die große Frage, wie man das offensiv gestaltet, wenn man dann doch mal was machen muss, wenn man dann eben mal 0-1 hinten liegt und halt nicht zu zehnt ist. Was halt super ist, dass sie die Standardstärke gerettet haben. Also scheint ja so darauf zu bauen, dass man es machen kann wie Bochum vergangene Saison mit noch vielleicht noch ein bisschen mehr Druck, noch ein bisschen mehr Pressing und dann ein paar Standards reinwemsen und dann wird man das schon wuppen. Ich kenne auch das Mittelfeld nicht gut genug, bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Kraus kenne ich zum Beispiel kaum. Der hat mir jetzt gut gefallen in diesem ersten Spiel, grundsätzlich, aber muss ich ja gestehen, ist nicht meine Baustelle, aber grundsätzlich ist das halt eine Taktik. Deswegen habe ich ja auch gesagt vor der Saison, was ich jetzt nach dem ersten Spiel ein bisschen bereue, aber habe ich vor der Saison gesagt, eigentlich Werder sehe ich tendenziell schwerer, weil halt Schalke noch über diesen Kampf kommen kann und über diese Standardstärke. Das ist halt, glaube ich, auch für einen Aufsteiger gar nicht so schlecht. Aber jetzt am ersten Spieltag bin ich, ja, da hat mir Werder sehr gut gefallen, überraschenderweise. Mhm.
Das möchte ich an der Stelle nämlich ganz kurz aufnehmen und da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
Aber ja. bevor du anfängst, und ich stimme vorweg schon mal bei, was Werder Bremen angeht jetzt im ersten Spiel. Aber wir müssen an der Stelle nochmal ganz kurz festhalten, ja, für alle Zuhörer, Zuschauer und vor allem für meinen geschätzten und werten Kollege Nico Hülz und Peter nicht, in erster Linie für Nico. Jetzt müssen wir festhalten, dass so gerade eben ich mal wieder einen 6-7-minütigen Monolog über das letzte Schalke-Spiel gehalten habe, da auch mal taktische, analytische Ausflüge gemacht habe und Tobi Escher ergänzt hat mit, boah, dem habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ne? möchte ich nur noch mal kurz festhalten. Ne? Falls mal wieder, du weißt,
was ich doch mal die Webcam um und zeig uns das Whiteboard, wo du das vorher aufgeschrieben hast.
Das ist die Wand hier, die du hinter mir siehst. Das ist eigentlich ein Whiteboard. Du ist die einfach nur so eine Fototapete, runter.
In Wirklichkeit auf spielverlagerung.de. Gibt es die Seite eigentlich noch?
Die gibt es kaum mehr, nicht? Nee. Haben alles zu tun.
Ja, Skandal, weil sie alle jetzt richtige Jobs haben, ne?
Ja, aber richtige Jobs. René ist jetzt in Leeds gelandet.
Das ist, finde ich, übrigens ziemlich krass. Die Geschichte müssen wir mal zwischendurch erzählen. Wie heißt er nochmal? René?
Maric.
René Maric. Hat genau wie du bei spielverlagerung.de auch taktisch aufgeschrieben, was könnte sich der Trainer dabei denken? Und dann hat der Trainer ihn angerufen und gesagt, ja, dann lass doch mal zusammen machen.
Echt?
Ja.
Ja, der hat dann mit Rose angefangen damals in Salzburg bei der U19 oder beziehungsweise die haben ja keine U19, irgendwie die Jugendmannschaft. Dann darüber dann Salzburg, Dortmund, Salzburg, Gladbach, Dortmund. Jetzt ist er aber als Co-Trainer von Marsch in Leeds gelandet.
Ja, warte mal, ich hab doch, also der Name klingelt auch bei mir, ne? Ich muss mal kurz, ich geh mal auf Google, gib ein Bild von dem.
René Maric.
Die Frage also, ist gespielt, Tobi, gespielt hat er nicht, ne? Ach, der, okay, ja, okay.
Und die Frage kannst du den Jungs hier in dieser Runde auch nochmal beantworten, warum bist du nicht auf der Trainerbank?
Weil sie kennt mich ja so, ich weiß nicht, ob die Jungs sich von mir was sagen lassen werden. So. Also das Erste, wenn, dann hätte ich halt nur eine Chance halt irgendwie als Analyst oder sowas.
Ja.
Das ist der letzte Scheißjob, glaube ich. So,
aber
ich
Co-Trainer, auch dem, Co-Trainer mit so einem Klemmbrett, der dann immer nur so ein paar zwei
Sätze. Co-Trainer, da musst du halt auch für geboren sein, so ein bisschen. Also du musst das auch wollen. Also ich glaube, wenn du halt selber große Allüren dann pflegst und sagst, ich will hier der Entscheider sein, ist auch nicht dann das Wahre für dich. Weil da kann es halt dir schon mal passieren, dass du auf Co-Trainer hängen bleibst und dann ewig Co-Trainer bist. So Analysten-Ding. Und auch Co-Trainer, die arbeiten halt unfassbar viel. Also das sind halt die Leute, die so unfassbar viel arbeiten. Und man denkt ja immer, okay, die haben alle so riesige Trainer-Staffs. Ja, haben sie, wenn du nachher halt eben bei Bayern München landest. Okay, da haben sie dann halt ihre vier Analysten, die das auseinandernehmen. Aber eben bei anderen Vereinen nicht. Und dann bist du halt eben das Mädchen für alles so und musst da halt wirklich, wirklich viel machen. Für auch gar kein so großes Geld. Also wenn du nicht gerade halt in Leeds landest, wirst du damit auch nicht mega reich. Also von daher.
Aber vielleicht landest du ja in Leeds.
Ja, und du musst vor allen Dingen, das ist der letzte Punkt noch, ständig umziehen. Also du musst ja bereit sein, so. René ist jetzt, der ist Mitte, Ende 20. Der hat schon in Österreich gelebt, im Rheinischen, im Ruhrport, jetzt nach England. Musst ja auch gewissermaßen wollen. Beziehungsweise auch leben, wenn du halt wie so jemand bist wie ich hier, der sagt, Hamburg ist meine Perle. Dann bleibt ja nicht viel Wahl. Da hattest du theoretisch zwei Vereine, zu denen du gehen kannst. Und bei den beiden Vereinen hast du als sportliches Personal nicht die längste Halbwertszeit.
Das stimmt. Das ist leider richtig, ja. Weil, wisst ihr, an wen ich immer bei so typischen Analysten, an wen ich da immer denken muss, habt ihr diesen Film Moneyball gesehen mit Brad Pitt und Jonah Hill?
Mhm. Ja, ja, klar.
Diesen Typ, den Jonah Hill spielt, das ist für mich der Parade-Analyst, Alter. In seinem Kämmerchen da mit so einem alten C64, die 1 und 0 runtertippert.
Und dann diskutierst du halt mit den Leuten, die das seit 30 Jahren in der Praxis machen, die sagen dir, geh mir nicht deinen Zahlen. Genau. Alter, ja.
Aber es ist im Fußball ja genauso. Kann ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung für mich selber machen. Neues Buch kommt irgendwann, glaube ich, im November raus oder Oktober, weiß gar nicht genau. Habe ich halt auch die Moneyball tatsächlich besprochen. Okay. Da geht es dann auch um Statistik im Fußball und Statistikrevolution und weil du jetzt gerade Moneyball ansprichst. Moneyball, Billy Beane, der dahinter steckt, der mit diesem Verein da dann die Nerds einstellt und dann da auf Zahlen umstellt, der sollte dann abgeworben werden von den Red Sox, war es ja, glaube ich,
genau,
da, Boston
ja, genau.
Red Sox. Und der Red Besitzer Sox, ja. Von den Boston Red Sox ist auch der Besitzer vom FC Liverpool. Also diese Fenway Sports Group da mit von Henry, denen gehört auch Liverpool. Und die haben tatsächlich auch in Liverpool nochmal das Gleiche gemacht, nämlich halt so eine Zahlenrevolution. Und wenn man da mehr erfahren will, muss man das Buch kaufen. So, Werbesegment zu Ende.
Ja, ja. Ach, du bist herzlich eingeladen, hier eine Menge Werbung für dich und deine Produkte zu machen. Denn ich finde ja dein herrliches Buch über den Abstieg des HSV, das liegt hier in mehrfacher Ausführung bei mir im Büro rum, das verschenke ich immer regelmäßig.
Dein Manifest oder was, Nico? Oder?
Ja, ich lese ja keine Bücher. Aber ich liebe Bücher, um sie zu verschenken. Und wie hieß er nochmal mit dem HSV-Experten, ne? Wie hieß er nochmal?
Mit Daniel Ivanov. Genau. Ja, aber das Ding hat sich halt nicht besonders verkauft.
Ist ja, die Hälfte der Exemplare habe ich gekauft wahrscheinlich.
Die hast du gekauft, das hat sich ja nicht verkauft. Und ein Journalist, den ich kenne, hat mich dann mal nachher angesprochen, weil er halt wollte was ähnlich zu Schalke machen. Habe ich ihm gesagt, ja, glaube ich nicht, dass du damit reich wirst und glaube ich auch nicht, dass ein Verlag das nochmal anfasst. Weil ich glaube, die wenigsten Fans wollen sich nachher, wie du es gesagt hast, ein Buch in den Schrank stellen, was ihr Verein alles falsch gemacht hat und das dann nochmal im Nachhinein nochmal durchleben. So. Ja. Deswegen haben die Dokus jetzt gemacht zu den Aufstiegen, weil sie halt wussten, das wird der Geschichte, die will sich nachher jemand angucken.
Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sich schöner anfühlt und ich habe ja die komplette Doku mir von Werder Bremen jetzt durchgeschaut und bin damit mit einem euphorischen Gefühl in die Bundesliga gegangen, mit dem, was ich da gesehen habe. Dieses Gefühl hat die Mannschaft auch auf den Platz gebracht und entsprechend bin ich sehr glücklich über den Auftritt in Wolfsburg und vor allen Dingen auch darüber, dass es Kritiker oder Experten wie dich und auch Kritiker wie Nils bei uns bei Bundesliga alle umgestimmt hat mit dem Gefühl, okay, Werder macht es ja doch besser als gedacht. Ich glaube auch, dass du ein perfekter Analyst oder Co-Trainer neben jemandem wie Ole Werner wärst, weil der ja selber auch nicht der fancyste Typ ist, aber halt eine herrlich konsequente, klare, analytische Ansprache hat und trotzdem es schafft oder vielleicht gerade deswegen dieser Truppe ein bisschen Leben einzuhauchen. Und ich will gar nicht so viel, wenn nur das Kurzgefühl, dass ich echt glücklich bin mit dem Auftakt. Ich aber auch weiß, dass ich das in 4 Wochen schon wieder ganz anders anfühlen kann. Aber der Moment fühlt sich gut an und es hat sich eher angefühlt wie 2 Punkte verloren in Wolfsburg als ein gewonnen, auch hinten raus. Und ja, das freut absolut. Mich schon. Ja.
Absolut. Und das eigentlich, sorry, jetzt war ich da gerade in der Parade, aber das ist eigentlich das, was mich an der Gesamtsituation gestern mit den ganzen VAR-Entscheidungen so am meisten geärgert hat. Ne? Gar nicht die 1 oder 3 Punkte, die du da jetzt schon hättest holen können, sondern den Vibe und das Gefühl und die Stimmung, die du hättest mitnehmen können. Ne? Das war alles angerichtet. Nach 10 Minuten, bam, Volleyhammer im Winkel, alles klar, Schalke wieder da, Bundesliga, bam, bam. Das kann dich tragen. Ne? Jetzt müssen wir uns das erst wieder erarbeiten. So, das hat mich ehrlich gesagt am meisten geärgert. Aber zurück zu Bremen.
Ja, eigentlich möchte ich gar nicht so viel heute dazu sagen. Ich genieße das so ein kleines bisschen. Ich ärgere mich darüber, dass Marvin Ducksch das Ding nicht reinmacht. Ich habe das Gefühl, die beiden werden noch eine Menge Hütten machen. Ich habe das Gefühl, die sind Bundesliga-tauglich, die sind angekommen und die werden auch in dieser breiten Masse dieser Liga, die da wie ab dem Mittelfeld sich gegenseitig immer schlagen kann, auf jeden Fall noch ein paar Mannschaften ärgern. Tobi, du hast schon mal richtig analysiert, dass es hinten sicherlich ein bisschen schwierig wird. Das wird auch so kommen. Aber du bist jetzt im Podcast-Format mit einem Typen, der Bremen-Fan ist und mit einem, der Schalke-Fan ist. Worauf würdest du wetten? Wer bleibt drin? Beide?
Ich habe ja schon gesagt, also ich hab auf beide tatsächlich getippt. Ich habe, glaube ich, ich muss ja immer für einen Rasenfunk da Saisontabelle tippen und für die Deutsche Fußballakademie gibt es ja auch so ein Tippspiel mit Saisontipps und da habe ich Werder auf 15 und Schalke auf 14, glaube ich, gehabt. Also beide so knapp überm Strich. Jetzt nach den Eindrücken des ersten Spieltags würde ich vielleicht tauschen, aber das Schalke-Spiel würde ich jetzt auch nicht Übergewicht nehmen durch diese rote Karte. Aber Werder hätte ich halt nicht gedacht, dass sich das so, gerade dieses Duck-Schwüllkrug-Ding so gut in die erste Liga rüber retten lässt, so dass man, dass das auch da funktioniert. Aber wie du es gerade gesagt hast, ja, das ist so, in der zweiten Liga hätten sie das Ding halt 3-2 oder 3-1 gewonnen. So. Aber in der ersten Liga macht halt Wolfsburg aus 3 Chancen 2 Tore und dann hast du ein 2-2, obwohl du selber halt 5 Chancen oder 6 Chancen hattest. Und da muss halt Werder hinkommen, dass sie diese Spiele die gewinnen müssen. Weil das ist das, wo du dich nachher, glaube ich, mehr ärgerst als Schalke nachher über dieses 1-3. Das kannst du dann, glaube ich, auch so unter Scheiß Schiri abhaken, auch als Mannschaft. Und so, das bei Werder, da kannst du halt nochmal in 4 Wochen, weißt du noch, da in Wolfsburg, hätten wir da die Punkte nicht gelassen.
Ey, sag mal, wenn du so, du guckst ja, wir haben auch darüber gesprochen mit deinem Tool, mit dem du das guckst, du guckst ja relativ viel auch im Prinzip Spiele komplett durch, um dann auch gut analysieren zu können. So bezogen auf Werder, und auf den die Arbeit von so einem Ole Werner. Ich als Fan und alle umherum haben das Gefühl, das funktioniert und die scheinen irgendwie das ganz richtig zu machen. Siehst, spürst, analysierst du da auch einen entscheidenderen Matchplan? Also siehst du, dass sie einfach mehr Plan auf dem Platz haben als vielleicht unter Anfang? So fallen dir solche Sachen konkret dann immer direkt auf?
Nee, nicht direkt, aber du merkst halt schon, wenn halt bestimmte Automatismen da sind, wenn halt bestimmte Spieler immer und immer wieder das Gleiche tun und du gemerkt hast, wow, das haben sie vorher nicht getan. Und bei Werder merkst du jetzt unter Werner halt sehr stark, dass sie immer wieder in jedem Spiel eigentlich dieselbe Formation spielen und eigentlich auch dieselben Abläufe haben. Und du weißt genau, wenn der Ball bei Friedl ist auf halblinks, also wenn Friedl halblinks spielt, dann kommt gleich der Ball rechts raus zu Weiser und solche Kleinigkeiten halt. Bei Werner hast du dann eben weniger, bei Kofeld hattest du immer sehr stark, okay, das hat sich jede Woche geändert, da war dann plötzlich Viererkette, Fünferkette und da hattest du jede Woche irgendwas irgendwie auf dem Gegner. Bei Werner musst du dann immer so ein bisschen mehr auf die Details achten. Da wechselt mal Bietenkurt und Schmid die Position, da wechselt mal Füllkrug und Duxch die Position, da denkst du dir, okay, wieso sind die heute anders als sonst? Und dann schaust du, okay, ja, da und das, vielleicht ist der Grund. Wahrscheinlich ist es nachher auch Quatsch. Und manchmal ist es auch einfach, weil der Spieler einfach sich das gesagt hat, heute bin ich mal da und nicht dort. So.
Ja, ich mag das. Ich mag trotzdem dieses Gefühl der Sicherheit, das Ole Werner ausstrahlt mit seiner Art, die dazu führt, dass ich fürs nächste Spiel gegen Stuttgart recht zuversichtlich bin. So, ihr müsst gegen Gladbach ran, wir müssen gegen Stuttgart ran. Hoffen wir mal, dass wir beide da 3 Punkte holen. Dann fühlt sich's für beide ein bisschen besser an. Wenn nicht, kann die Schere auch ganz schnell weit auseinandergehen. Das wird alles nicht so einfach, glaube ich. Aber wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß an dieser Saison haben und werden trotzdem am Ende der Saison leiden. Und ihr seid hier die ganze Zeit mit dabei. Davon sind wir mal, gehen wir fest aus und da können wir sicher sein. Genau wie auch unser Partner die ganze Saison bei uns ist. Willst du ihn nochmal ankündigen? Einmal musst du es aber nochmal machen, ne?
Nee, ich war gerade auf der Seite von Nate Silver und Stimmung ist gerade gekippt, um ehrlich zu sein. Ne?
Ja?
Ja, Stimmung ist gerade gekippt.
Was hat er gesagt?
Der liegt nicht so oft falsch, der Kollege. Ne? Also der Nate Silver sagt, erstmal sagt er, Win Bundesliga, Wahrscheinlichkeit Bayern München nach einem Spieltag 77%. Dahinter kommt Dortmund mit 8%. Und dann sagt er tatsächlich, Abstieg, höchste Wahrscheinlichkeit 34% Schalke. 32% Augsburg, auch 32% Hertha, 28% Bochum und dann erst mit 23% Bremen. Die 23% für Bremen, das wäre dann 15, ne? Nee, 14 sogar, wie Tobi gerade gesagt hat. Die nehme ich gern mit, aber die 18 hier, das fühle ich jetzt gerade nicht so. Boah, ihr habt gegen Stuttgart, das ist schon direkt eine wichtige Nummer. Ne? Wenn du das gewinnst, hast du die schon mal direkt 3 Punkte hinter dir gelassen. Ne? Ja. Ich weiß, Rechenspiele und so am zweiten Spieltag, totale Bullshit, aber for the feeling, ja, because it feels good, ja, dafür ist das schon ganz wichtig. Und wir haben Gladbach, ey, die waren stark am Wochenende. Ah, fuck, ey. Mann!
Willkommen in unserer Welt. Okay, da er nicht in Stimmung ist, Peter, kannst du machen. Vielen Dank an unseren Partner.
EA Sports. Cinegame.
Komm. Klingt wie so ein Rapist, Alter. Der kurz davor ist, das nächste Opfer im Busch zu ziehen.
Hast du 2 Sätze für unseren Partner? Gibt's was Neues?
Natürlich, für unseren Partner habe ich immer Minimum 2 Sätze. Wir haben am Freitagabend irgendwann um 11:30 oder so habe ich gedacht, so, komm, jetzt so lange geht FIFA 22 jetzt auch nicht mehr, jetzt mach's mal hier an und jetzt machst du hier Weekend League, komm. So, haust jetzt durch. Frau ist eh schon im Bett, die muss Samstagmorgen noch raus. Dann machst du jetzt hier mal 3 Stunden Session und dann hast du die halbe Weekend League schon rum. Ja, hab dann so ein bisschen außen vor gelassen, dass du ja, ich hatte schon das neue Quali-System vergessen. Ne? Da musst du ja erstmal da in Liga 3 wieder Quali-Punkte sammeln. Da habe ich das erste Spiel gewonnen, das zweite unentschieden, der dritte habe ich richtig einen vom Tabernakel gekriegt in der dritten Liga. Ne? Also bevor ich die lange Pause eingelegt habe zum April hin zum Urlaub, habe ich in der Liga, die über der ersten Liga ist, gespielt und mich da ganz wacker geschlagen. Ne? Hatte dann nach 3 Spielen die 1250 Quali-Punkte zusammen, die ich insgesamt brauchte. Und dann ist mir eingefallen, oh nee, warte mal, jetzt kannst du ja immer noch nicht die Weekend League selber spielen, sondern musst ja erst diese 4 Siege aus 9 Spielen da holen und so. Ja, dann hat mich irgendwie die Energie verlassen, Alter. Das ist die Energie ganz stark abgewandert in Richtung, guck mal, was so auf Netflix läuft. Aber Aber es gibt noch ein paar Wochenenden, ja, die zur Verfügung stehen, bevor dann FIFA 23 wirklich rauskommt und die Weekend League Server in 22 geschlossen werden. Und eines dieser Wochenende werde ich nutzen. Vielleicht, ja, dieses wird eng, aber das darauf eventuell, das wird auch eng. Und ja, darauf habe ich Hochzeitstag, da wird auch scheiße, wird echt eng. wird echt eng. Aber ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes.
Tobi, wie war es mit deinen FIFA-Skills? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zur FIFA zu überreden.
Ja, die sind leider sehr unterirdisch.
Aber warum eigentlich?
Ich bin tatsächlich bei der beim Verband Deutscher FIFA-Ligen, damals bei FIFA 2000, bin ich im UEFA Cup bis ins Viertelfinale gekommen. Das war mein großer Erfolg. So, aber
ja, das ist der eigentliche Erfolg. Guck mal, da wird sogar
Pillow-Erfolg. Ja, da war ich gar nicht so schlecht. Aber das ist halt auch schon 20 Jahre her. Und da war ich halt ein Schüler, der viel Zeit hatte. So. Und ich zocke das halt gerne im Kumpel einfach so, wenn ich den mal sehe. Aber wir werden ja leider alle älter. Und der wohnt jetzt in Cuxhaven. Und dementsprechend sieht man sich nicht mehr so oft.
Ansonsten online, früher online, auch, okay.
Online. Aber wir müssen nebeneinander sitzen. Da brauchst du halt das Feeling, nebeneinander in den Controller greifen und so ein Scheiß. Und dann werden wir Madden, NHL, FIFA, alles durch.
Ja, aber der Faktor Zeit, den kaufe ich, das kenne ich ja auch, ne? Wie du schon sagst, wir werden ja alle älter. Ich lehne mir so mal so weit aus dem Fenster und sage, wenn du einmal auf so einem Niveau gespielt hast, dann würdest du das mit dem Zeitaufwand dahinter wahrscheinlich auch nochmal hinkriegen, ne? Aber daran wird es dann wahrscheinlich scheitern, ne?
Aber wie gesagt, da haben wir noch mit Modems uns eingeklinkt. Also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Da ging es halt darum, da ging es halt tatsächlich noch darum, du musstest bestimmte Punkte auf dem Feld finden, wenn du von da geflankt hast, war die
Tor sicher.
Und solche Geschichten waren das dann.
Ja, ich weiß. Ich spiele auch seit 96 FIFA, ja. Mit Carsten Janka die Kopfballtore, ne? Mhm.
Ich habe heute wieder ein, zwei Runden mit Teammitarbeitern gespielt. Ich habe Bock, ich freue mich aber auch sehr auf die neue Version und ich bin jetzt schon so versucht, so meine kleinen paar Skills, die ich in 22 so ein bisschen für mich perfektioniert habe, zu hoffen, dass die auch ins nächste Spiel mit rüber gerettet werden. Und dass es weiterhin noch ein Stückchen realistischer wird. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man fußballerisch Ahnung hat, dass es hilft bei diesem Spiel. So.
Tut es.
Ja, das würde absolut. Aber wiederum bedeuten, wenn Tobias Escher mehr Zeit dafür hätte, dann würde der Taktikfuchs ein echter Taktikfuchs in diesem Spiel sein.
Das kann man ja auch viel machen in die Richtung.
Ne?
Also mittlerweile, ja, Digga. Ja. Also nicht jede taktische Anweisung, die du so eingibst, wird dann von der KI auch so umgesetzt, wie du es dir vorstellst, ne? Aber du kannst ja schon mittlerweile echt eine Menge machen, ja.
Was da im Zweifel ganz gut ist, dass man, also dass es dann wirklich auch um die eigenen FIFA-Skills geht, wenn man spielt. Man kann nicht so viel bescheißen, es gibt keinen Cheatcode, du wirst konsequent mit dem, was du da auf dem Platz anrichtest, die Konsequenz muss auch tragen. Bei unserem Team der Woche suchen sie, glaube ich, händeringend nach diesem Cheatcode, mit dem sie quasi auf Null stellen, um die Saison nochmal neu zu starten. Der FC Barcelona ist unser Team der Woche. Und du hast eben schon im Vorfeld, deswegen haben wir noch ein paar Minuten zu spät angefangen mit der Aufzeichnung, lang und ausführlich den Artikel vorgelesen, der dich dazu gebracht hat, den FC Barcelona als Team der Woche vorzuschlagen. Kannst du in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen, was ist da los?
Ja, also das hat schon auch Team des Monats oder vielleicht sogar Team der Saison Potenzial, ne? Je nachdem, wie die Geschichte gerade ausgeht. Ne?
Ja, der silberne Peter wird ja verlieren
in ein paar Wochen. Ja, da ist schon der erste sehr heiße Kandidat. Ja, aber je nachdem, wie die Story jetzt ausgeht. Ne? Ich habe, wenn du mich fragst, das wird schon wieder irgendwie passen. Ne? Aber jetzt gerade stand vor 3 Stunden auf dem Montag, den 8.8., sind die Neueinkäufe des FC Barcelonas aktuell nicht spielberechtigt und kriegen auch nicht die Freigabe für eine Registrierung. Darunter zählt unter anderem Robert Lewandowski, Rafinha, Frank-Yannick Kessier und noch ein, zwei andere, die mir jetzt gerade spontan nicht mehr einfallen. Die sind allesamt noch nicht registriert für die laufende Saison, die jetzt am Samstag übrigens startet. Und unter den aktuellen Vorzeichen werden sie das wohl auch nicht, und sollte dazu kommen, dann drohen darüber hinaus nicht nur die Nichtberechtigung für diese Spieler, um am Ligabetrieb teilzunehmen, sondern auch noch Punkt- und Geldstrafen. So, wobei ich ja vorhin schon gesagt habe, Geldstrafe kannst du den anderen schreiben, ist okay, das machen die schon irgendwie. Worum geht's? versuche jetzt tatsächlich mal kurz und knapp zusammenzufassen. Seit 2013, habe ich behalten im Kopf, gibt es in der spanischen La Liga ein ligaeigenes Financial Fair Play System, ja, was auch in einer Art und Weise vorschreibt, dass du gemessen an deinem Gesamtbudget nur eine gewisse Gehaltsgrenze erreichen darfst für deinen Lizenzspielerkader und darüber hinaus auch das Verhältnis zu Einnahmen und Ausgaben stimmen muss. Und Abschreibungen sind auch gedeckelt. Auch da gibt es irgendwelche Vorgaben, die du einhalten musst. Aber das jetzt im Detail aufzudröseln, da bräuchte ich den Artikel wieder für. Lange Rede, kurzer Sinn.
Sind Spielverderberregeln auf jeden Fall, denkt
sich. Sind richtige miese Peter-Regeln, ja. Man kann gar nicht, früher war alles besser, ja. Richtige Spielverderberregeln, zumindest für einen Verein, der laut Laporte, der irgendwie im März diesen Jahres übernommen hat, oder im März letzten Jahres, bin ich gerade mir gar nicht mehr sicher, zu dem Zeitpunkt einen Schuldenstand von, ich weiß gar nicht, 500 Millionen netto und 1,3 Milliarden brutto verkündet hat. Das wird dann natürlich schwierig mit den Bilanzen, ne? So, da können auch meine Excel-Skills und sowas nicht mehr weiterhelfen. Von daher hat der FC Barcelona in diesem Sommer bereits zweimal Teile seiner TV-Übertragungsrechte an eine Firma, ein Konsortium namens Sixth Street übertragen. Insgesamt mittlerweile 25% dieser Rechte und hat dafür insgesamt, was waren das, einmal 115 Millionen und einmal 600, schieß mich tot, Millionen. Aber da gibt's auch bei diesen 600 Millionen irgendwelche Unstimmigkeiten, sodass La Liga nur 510 Millionen davon wertet und zählt und sagt, die rechnen wir euch an. Ne? Mir gibt eine, ist gut, dann lege ich jetzt auf und wir sehen uns auf Hawaii. Sodass aktuell, wie gesagt, mit Stand von 8.8. irgendwann heute Nachmittag ein Defizit von roundabout 150 Millionen in der Bilanz des FC Barcelonas auf dem Tisch steht oder auf dem Papier steht. Und sollten die jetzt bis zum Ligastart nicht ausgeräumt werden, sind die vorhin genannten Spieler plus noch ein, zwei neue mehr nicht spielberechtigt.
Das muss man sich mal vorstellen bei dem ganzen Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie, Jungs, sagt mal was, wir könnt ihr euch wirklich allen jetzt das vorstellen, dass aufgrund dieser Situation Robert Lewandowski nach dem ganzen Hickhack mit Barcelona, was ich jetzt durch Sky 90 von Brazzo gelernt habe, im Prinzip ja seit April schon geht, dass der dann einfach am ersten Spiel dann nicht kann, weil der Verein einfach bankrott ist.
Ist unvorstellbar, finde ich auch. Also da wurde ihm sozusagen der rote Teppich ausgerollt zu einem Spielfeld, was er nicht betreten darf. Und ich habe die Formulierung woanders gelesen, da hieß es, die Zukunft wird verkauft, um die Gegenwart zu retten, aber die Gegenwart wird ja auch nicht wirklich gerettet. Also du hast dich schon mit Spotify den Riesenpartner geholt. Jetzt habe ich hier gelesen, Laporta will den, Zitat, vierten wirtschaftlichen Hebel nutzen. Was das dann sein wird, weiß, glaube ich, auch keiner. Ne? Also ob du dann noch, das Personal von Barcelona irgendwie noch für die nächsten 20 Jahre noch irgendwo anders unterbringst oder wie auch immer, was man da noch irgendwie outsourcen will. Und es sind, glaube ich, 8 Spieler, ne, die davon betroffen sind. Also es sind ja auch noch Verträge von Dembélé, der zum Beispiel auch noch erneut werden mussten, Geschichten, die sozusagen alle nicht dann angemeldet sind, also einfach nicht eine Spielberechtigung haben. Also was ich nur kenne aus Jugendfußball, wenn der Spielerpass abgelaufen ist oder verloren gegangen ist.
Ja, ja. Sperre, wenn er wechselt im Sommer, gibt Sperre 3 Monate.
Ja, genau, wenn der alte Trainer den Pass auf einmal nicht mehr findet oder sowas. Aber
ja, ja. Dem geben wir eine Sperre beim Verband.
Tobi, was sagst du?
Ja, man muss ja noch zu sagen, das hat ja noch so ein bisschen sogar politische Dimension, weil die Liga möchte ja, dass Barca und Real einem Deal zustimmen mit einem großen amerikanischen Konsortium, das für, ich glaube, 1,1 Milliarden oder sowas, aber kann auch sein, dass die Zahl falsch ist, auch noch TV-Rechte kaufen möchte, aber Barca und Real wollen die nicht verkaufen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen der Hebel der Liga, um zu sagen, hey, stimmt doch einfach unserem Deal zu, dann seid ihr plötzlich in der Grenze. Kommt mal, Leute, los. Aber es ist tatsächlich ja gar nicht unüblich im spanischen Fußball, dass halt solche Rechte, solche Lizenzrechte auch verkauft werden auf längere Zeit. Real Madrid hat das auch sehr, sehr lange gemacht und hat das auch teilweise erfolgreich gemacht, muss man Ihnen jetzt im Nachhinein sagen. Aber was halt das Krasse ist, finde ich, die zwei krassesten Dinge sind jetzt einmal, dass sie behaupten, bestimmte Verträge von Spielern sind ungültig, weil da irgendwelche illegalen Dinger drin sind. Da wollen sie irgendwie die Karte auf den Ex-Präsidenten schieben, so, dass die Verträge von Piqué und Ter Stegen und De Jong gar nicht gültig sind. Ja, gar nicht gültig sind, was halt uff. Und das Zweite ist, dass sie ja auch teilweise einfach Rechte, die jetzt der Verein besitzt, an der außenstehende Firma verschoben haben, um dann den Buchwert buchen zu können, habe ich gar nicht so groß verstanden. Aber auf jeden Fall hat das ihnen nichts gebracht und am Ende müssen sie Steuern drauf zahlen. Also irgendwie so ein ganz windiger Move, der auch noch vollkommen nach hinten losgeschlagen ist, wenn man den spanischen Medien glaubt, was ich mir gar nicht so vorstellen kann, weil das klingt schon wieder so abstrus und so dumm. So dumm kann eigentlich niemand sein, aber es sind halt solche Abgründe, die sich da auftun. Und das halt um irgendwie Lewandowski, wo du dir denkst, ja, aber es ist ja eigentlich Barstas Philosophie, war doch irgendwo mal eine andere, als dass man 34-jährigen Wunderstürmer kauft.
Ey, ja. Da sind noch mehr Informationen drin, ne? Also,
du kannst auch, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, um die Zuschauer nochmal, Zuschauer und Zuhörer in erster Linie natürlich nochmal reinzuholen. Soweit waren wir gerade noch gar nicht gekommen. Also jetzt steht dieses Loch von roundabout 150 Millionen Euro im Raum oder dieses Defizit. Und jetzt hat der Laporta natürlich schon gesagt, das machen wir. Also da braucht sich keiner Sorgen machen. Die neuen Spieler werden alle spielen. Und jetzt muss natürlich irgendwo die Tatas her, ne? So von der Deal-Geschichte da, die Liga vorschlägt für Real und Barca, wusste ich jetzt noch nichts. Aber anscheinend versucht man, um da Budgets zu kürzen, einzusparen, halt an die Verträge von bestimmten Bestandsspielern, nenne ich sie jetzt mal, ja, nicht Neuzugängen, sondern Spielern, die schon ein paar Jahre in dem Verein spielen. Da versucht man jetzt ein paar Euro einzusparen und in allererster Linie wohl beim holländischen Mittelfeldass Frenkie de Jong, ja, dem jetzt unter anderem damit gedroht wird oder der dazu aufgefordert wird, im ersten Step auf Gehalt zu verzichten, ja. Also das ist schon, finde ich, das ist schon. Du holst da spielst Sonnenkönig, ja, und holst den Lewandowski rein, der so zwei gute Saisons vielleicht vor sich hat, oder vielleicht auch vier, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, aber, und schmeißt da mit den Monedos um dich, und dann gehst du zum De Jong und sagst, Bruder, mach mal für Hälfte, ja, was ist los mit dir? Gib mal, mach mal, ist auch gut für dich. Nicht nur, dass die Frage überhaupt gestellt wird, ja, sondern, sollte er dem jetzt wohl nicht nachkommen, dann werden da wohl auch rechtliche Schritte eingeleitet oder zumindest angedroht, weil diese letzte Vertragsverlängerung von Frenkie de Jong wohl unter, ich zitiere, kriminellen Machenschaften geschlossen worden sind. Da nimmt man Bezug auf den vorherigen Präsidenten und auf den vorherigen Vorstand und wer da noch alles involviert war in dieser Vertragsverhandlung. Und diese kriminellen Machenschaften könnten im Fall einer Klage sogar Konsequenzen auch für den Vertragsnehmer, in dem Fall Frenkie de Jong, haben. Das steht jetzt gerade im Raum und wird kolportiert. Und ja, Frenkie de Jong sagt, aber ihr könnt mir mal kreuzweise, ich will meine Kohle haben. Und um das Bild rund zu machen, setzt Laporta dann noch einen drauf in der Öffentlichkeit und sagt, nein, aber grundsätzlich ist mit Frenkie alles cool. Ja, der will bleiben, wir wollen, dass der bleibt. Und das ist alles gar kein Problem. Also kannst du nicht ausmalen. Kannst du nicht ausmalen.
Ey, habt ihr nicht auch so, also das Horrorszenario schwebt da schon ein bisschen, aber könnt ihr euch allen Ernstes vorstellen, dass es dem FC Barcelona irgendwann nicht mehr gibt?
Nein, da wird irgendwas erfunden. Nein, passiert nicht.
Weil ich finde, die Strukturen, die dahinter stecken, die haben schon sehr was von, also
ja, ja.
Viel mehr kann man ja eigentlich nicht falsch machen, oder?
Das geht ja auch gar nicht. Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Es gibt ja im spanischen Fußball nur noch wenige Vereine, die so Mitglieder geführt sind, weil sie irgendwann, ich glaube in den 80er, 90er haben sie mal eingeführt, weil da reihenweise Vereine pleite gegangen sind und dann immer irgendwie die Stadt oder der Staat einspringen musste. So, da haben sie dann irgendwann eingeführt, dass du, die Hürden sind halt relativ groß in so einem Verein, wenn du da noch Mitglieder betrieben sein möchtest. Und zwar eben, dass da nichts zurückfällt. Deswegen sitzen da auch an diesen Schaltstellen der Vereine mal sehr reiche Leute, weil die teilweise auch persönlich haften. Deswegen geht es ja jetzt auch darum, um dieses Ding, dass sie das auf den Ex-Präsidenten schieben wollen, weil der haftet persönlich dafür. Dann, der wird dann nachher angeklagt und muss dann nachher im Zweifelsfall für das aufkommen, was Barca dann zu viel an Schulden hat. Also ist ganz, ganz vertrackt. Und im Zweifelsfall wäre natürlich eine Horrorvorstellung für jeden Barca-Fan, aber die können immer noch sagen, wir sind kein Mitglied geführter Verein mehr, sondern holen uns Investor an Bord.
Ja. Schwierige Nummer. Also ich habe ein bisschen Angst um meinen FC Barcelona, denn ich bin eigentlich immer ein großer Freund dieses Clubs gewesen und vor allen Dingen auch mit der Geschichte, die ich dann in meinem Leben, so in den letzten 30 Jahren, immer damit verbunden habe. Das wird's nicht, das wird, also ich glaube auch, dass es irgendwie ausgehen wird, aber da ist auch die Antwort hier wahrscheinlich wieder Super League und 3 Milliarden pro Verein, damit dann alle glücklich sind und dann sind sie schuldenfrei. Und dann spielen sie nicht mehr in der Primera Division oder wie heißt sie jetzt?
Ich bin da sehr gespannt. Das ist ja auch alles, die verkaufen ja jetzt ihr Tafelsilber, wie es heißt, aber ja. Es ist ja auch so eine Wette gewissermaßen von den Leuten, die es kaufen. Es geht ja darum, die verkaufen jetzt irgendwie, kriegen jetzt 500, was hast du gesagt, 500 Millionen oder 600 Millionen?
Ja, 650, dann, 500, was auch immer.
Genau, und geben sie dann die nächsten 30 Jahre oder 20 Jahre irgendwie 10% irgendwie ihrer oder 25% ihrer TV-Einnahmen ab. Und ja, das Geld fehlt erstens in der Zukunft. Und zweitens ist ja auch die Wette, dass da nachher mehr Geld rausspringt für denjenigen, der da zahlt. Und wenn dann nicht mehr Geld rausspringt, sondern wenn das Geld so ein bisschen negativ wird, dann wird auch keiner mehr auf diese Art von Deals eingehen. Was ja nur wenige Leute wissen, dass auch Bundesliga-Clubs machen teilweise solche Deals so und machen Kreditdeals in der Hoffnung, dass das dann steigt. Bin ich mal gespannt, was da im Fußball passiert, wenn das dann irgendwann mal einfach nicht, muss ja gar nicht mehr zurückgehen, es einfach stagniert die Zahl und nicht mehr wächst.
Unvorstellbar.
Ja, aber nee, das, was Tobi sagt, also irgendwann, das müsste eigentlich irgendwann passieren, ne, dass es stagniert. Wie du schon sagst, nee, nicht, dass es fällt, aber stagnieren, irgendwann muss es das doch. Irgendwann hast du doch ganz Indien, Asien, Amerika, irgendwann ist der, frag mich nicht wann, aber irgendwann ist doch ist die Zitrone doch, ne?
Du, schau dir den Aktienkurs an, wir leben Neokapitalismus, es geht immer weiter nach oben. Und sonst erfinden wir was weiter nach oben geht.
Da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren, was den Wert des DAXes, als er unter 10.000 Euro stand, immer gedacht habe, nee, der wird schon irgendwann, da war von Krise hier, Krise da, die Rede und da Probleme und er ist trotzdem auch weiter gestiegen und dann hatte ich damals so, da war ich, das war schon elendlange her, auch so naiv gedacht, okay, einfach mal drauf wetten, dass der über 10 geht, so. Und es geht immer weiter. Jetzt ist er bei 13 oder so, geht immer weiter. Kannst ja, jetzt
also du musst tun, genau. Keine Verbindung ziehen zum echten Leben, ja.
Ja, irgendwann wird er 15 sein und egal, was drumherum passiert, es sei denn, es ist alles am Ende. Und solange nicht alles am Ende ist, wird es auch den FC Barcelona geben. Trotzdem gibt es eine Sache, die ich den Verantwortlichen bei Barcelona und vielleicht auch dem Rest der Fußballwelt empfehlen würde. So ein Ligensystem, in dem jeder 200 Millionen zur Verfügung hat, um eine Mannschaft aufzustellen. In eurer Welt klappt es nicht, in unserer schönen Traumwelt ist es Kickbase. Kickbase ist auch mein Partner für diese Saison und damit auch Gast in diesem Podcast. Und es ist dann auch wieder ein Thema, über das wir gemeinsam sprechen können. Bevor wir ganz kurz mal über unsere Nico und Franz Liga reden, in diese beiden Kapaiken mit drin sind. Tobi, du kannst eine Anekdote des Tages mit in diese Runde bringen, die, glaube ich, jeden Kickbase-User da draußen ungläubig hinterlassen wird.
Ja, wir haben ja auch eine Kickbase-Liga von Bundesliga, wo du ja auch mit dabei bist, Nico, aber auch die Jungs von Bundesliga, also Nils, Etienne, noch ein paar von Rocket Beans. Ist eine relativ große Liga diese Saison geworden. Ich glaube, 14 sind dabei, was ja für so eine Kickbase-Liga schon viel ist. Und da wird dann dementsprechend auch ordentlich geboten um die Spieler. Und jetzt nach dem ersten Spieltag ist zum ersten Mal in dieser Saison bei uns Mané auf dem Transfermarkt aufgetaucht. Und dann hat man schon gemerkt, so vor dem, nach dem ersten Spieltag haben schon Leute plötzlich überraschend viele Spieler sofort verkauft. Normalerweise verkauft man ja erst halt so vor dem nächsten Spieltag, wenn man das Geld braucht oder halt dann Mittwoch oder so, wenn man noch guckt, steigt der vielleicht noch. Aber nein, da haben schon mal 4 oder 5 Leute 20 Millionen, 30 Millionen verkauft. Hast du gedacht, okay, da wird erstmal Geld eingesammelt, damit die das Angebot abgeben können für Mané.
Damit sie es überhaupt abgeben können, ne? Das muss man ja sagen. Man kann ja nur so und so viel Millionen
man kann ja nur so und so viel ins Minus gehen. Du kannst ja nicht wie Barcelona einfach sagen, wir machen jetzt mal, kommen jetzt mal und gucken, wie es dann nachher, wie es geht, sondern du darfst ja nur ein Drittel deines Mannschaftswerts ins Minus gehen, so.
Ja, das, was du sagst, das geht nur in echt, das geht nicht im Spiel.
Und dann auf jeden Fall 55 Millionen. Ich habe auch nochmal geguckt, ich habe 65 Millionen geboten. Nils auch. Du hast, glaube ich, gar nicht mitgeboten, Nico,
ich habe nicht mitgeboten, nee, weil mir klar war, dass das passiert.
Und für wie viel wurde er denn über die Ladentheke verkauft?
86
Millionen. 86 Millionen. Schnapper. Das heißt, die Hälfte des das Hälfte des Anfangsgeldes von Etienne Gardet ist jetzt in Mané geflossen ungefähr.
Ja. Man muss auch dazu sagen, Etienne Gardet war Sieger der letztjährigen Bundesliga-Liga und ist desolat gestartet. Und dann ist es ja der typische Aktionismus, den man macht. Entweder man schmeißt den Trainer raus, das kann er in diesem Fall nicht machen.
Oder holt Mané.
Oder man holt halt Mané, um die Mannschaft zu beruhigen. So.
Aber allein wenn er sich jetzt verletzt und irgendwie bis zur Rückrunde ausfällt.
Stell dir mal vor, zweiten Spieltag.
Ja, dann
hat er einfach, weil die Differenz zum Marktwert, wenn er für die jetzt verkauft bekommt, ist ja 30 Millionen. Hat er einfach 30 Millionen. Denn das ist halt mein halber Kader. Also da könnte ich jetzt 2 geile Spieler verkaufen.
Ja, ey, also wirklich, wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss mal ganz
kurz. No risk, no fun, aber.
Ich hab
auf jeden
Fall. Ja? Mach du.
Ja, auf jeden Fall hat er mit dem Einkauf hat er auf jeden Fall die Aktionäre beruhigt erstmal, ne? Also.
Hat er ganz gut gemacht. Mhm. Ich hab heimlich dadurch im Hintergrund mir Füllkrug geholt. Auf den haben sich nicht so viele konzentriert an der Sekunde. Da bin ich persönlich sehr stolz.
Also meinst du, der ist bald wieder fit? Ja, da machen wir uns keinen Stress.
Nee, da mache ich mal. Das war auch mehr eine emotionale Sache, die ich da gemacht habe. So dass ich in der Liga zumindest, bin da auch nicht gut gestartet, aber versuche einigermaßen mitzumachen. In unserer Backspin-Liga, Nico und Franz-Liga, ging's heiß her. Also Peter, Pillo, erzählt mal ganz kurz, wie war für euch der erste Spieltag?
Ja, ich bin stark, ne? Komm, ich gebe uns einmal kurz einen Überblick. Poste ich auch mal gerne bei Instagram. Echt wichtig ist auf dem Platz. Die aktuelle Tabelle, die ihr da seht, die wurde aufgenommen vor dem Ende des ersten Spieltages. Aktuell ist bei uns Jan, Quarterback der Cologne Centurions auf Platz 1. 1300 Punkte mit Abstand, hat viele Köln-Spiele aufgestellt, überraschenderweise. Nico, du bist Zweiter, hast 5 Punkte mehr als ich, dann folge ich. Und Pillo, du bist auf Platz 6 gerade.
Da muss ich ganz schnell ein Posting bei, auf dem Wichtigsten aus dem Platz, Instagram-Account hier nochmal kommentieren. In dem Zusammenhang, als ich das eben gerade gesehen habe, du bist ja doch Sechster und nicht Fünfter.
Ja, bis heute 17 Uhr war ich Fünfter. Jetzt bin ich auf einmal Sechster.
Ich bin Fünfter. Nee, doch. Und jetzt
ja. Aber ich habe einen Screenshot von, schicke ich dir gleich.
Ja.
Aber dann stand da heute irgendwann die finalen Punkte des ersten Spieltags und jetzt ist Bon, glaube ich, nochmal 6 Punkte vor mir oder so.
Ja, genau.
Du, kommen aber ich
noch
bin
so ein paar Abschlusspunkte und da wird nochmal nachjustiert und
ja,
sowas.
Ja, alles gut, das so Prämienpunkte dazu. Noch, ja.
Alles gut. Du, ich als Aufsteiger in eine erste Liga bin mit einem Mittelfeldplatz am Ende der Saison total einverstanden. Mir wirklich.
Ja, definitiv.
Also, mir geht eigentlich nur darum, ich wäre total glücklich, wenn ich am Ende der Saison sagen könnte, guck mal, die 25 Millionen, die ich für Tirode gezahlt habe, die waren dreimal so viel wert wie die 35, die da irgendein Astronaut für Modest hingelegt hat, für den Einäugigen. So.
Ja. Ah,
das wäre mir ein innerliches Blumenpflücken wäre mir das, ja?
Ja, da bin noch nicht so sicher, was da der richtige Weg ist. Bist du denn aber teammäßig von der Performance zufrieden? Also gibt es Überraschungen? Ich habe zum Beispiel, also ich bin eigentlich ganz glücklich, ne? Ich habe Thuram, ich habe Eggestein, ich habe Skorff, ich habe Olmo, Friedel, Pieper, Henrichs, alle gut gepunktet. Meunier hat gespielt, da war ich sehr überrascht drüber. Gekewitz, Augsburger Keeper war halt, glaube ich, eine Fehlinvestition. Ich befürchte, der kriegt noch mehr Hütten dieses Jahr zusammen. Aber was war euer Keyplayer von euch beiden?
Ja, sagst du das?
Also ich kann dir halt sagen, ne, ich habe Stöger, hat bei mir 216 Punkte, das gleiche hat Hector gemacht bei Köln, auch über 200 Punkte und ich, also in meiner Welt ist über 100 Punkte ist in Ordnung und ab 200 ist richtig geil, ne, und habe dann noch eins, ich habe eigentlich fast alle über 100. Ich habe das Schöne, ich habe auch einen, hat bei mir Minuspunkte, das war echt ärgerlich und ich habe einen, der hat gar keine Punkte, Boyata von Hertha, das war ein bisschen dumm, da muss ich mal gucken, was ich da habe.
Und bei dir, Pillow?
Also bei mir war der performance-stärkste, also punktstärkste Spieler in der Mannschaft war der Schiedsrichter von Köln.
Wie viel hast du für den ausgegeben?
Der war ganz günstig, der kennt ja noch keiner. Der war noch sehr unbekannt. Aber warte mal, wie kann ich denn auf dem ersten Spieltag gehen? Also ich weiß noch, dass irgendwie mit 170 Punkten mein Punkt. Ja. Ach so, ja. Oh, cool, da wurde aber nochmal saftig korrigiert, ne? Hier der von Stuttgart-Torwart, Florian Müller, der hatte 172 Punkte oder so, bevor dann jetzt hier die finalen Punkte rauskamen, jetzt hat er nur noch 146, hat aber gut performt, zweitstärkster war, glaube ich, Fonsi Davis mit 95 Punkte, Ovian 90 Punkte, Hinkapier 33 Punkte habe ich aber auch nicht aufgestellt gehabt, Hiroki Ito von Stuttgart 108 Punkte war aufgestellt, Salazar leider -2, weil ich schon echt ein bisschen crank finde. Ja, ich weiß, da steckt ein Punkteschlüssel hinter und so, aber naja, gut. Lee Jae-sung von Mainz, 55. Alex Krall, Schalke, 38. Schoboschlei hat nicht von Anfang an gespielt. Da wurde ich ein bisschen fickrig. Dafür habe ich für den zu viel Geld ausgegeben. Da habe auf jeden Fall diesen Hugo Nuovoa oder wie der heißt, da aufrecht spielen lassen. Ich hoffe, dass das kein Dauerzustand ist. Dafür war er echt zu teuer.
Tobi, was sagst du?
Sag mal was.
Ich glaube, beide
werden
schwer haben, nicht?
Oh. Ja. Ja, das wollt ihr jetzt nicht hören.
Mach das Gefühl nicht besser.
Ja, wollte gerade sagen, vielleicht, also ich habe jetzt nicht so viel über Marktwert bezahlt, wenn ich den jetzt nochmal wegkicke, dann mache ich, glaube ich, vielleicht 2,5 Millionen Verlust oder so. Mal schauen, was die nächsten Tage noch auf dem Transfermarkt kommt. Genki Haraguchi, war mir vollkommen bewusst, dass der sehr stabil performen wird, 95 Punkte, jetzt am Wochenende mit Union Berlin, wahrscheinlich wird er das jedes Wochenende holen oder an den meisten Wochenenden. Ja, und dann Terodde leider nicht gespielt, dafür gibt dann anscheinend minus 17 Punkte, ja, und so stehe ich aktuell, wie gerade schon gesagt, dann doch nicht auf Platz 5, sondern auf Platz 6 und zwar 7, 12 Punkte hinter Bong.
Terodde hat gespielt.
Ja, Terodde hat, stimmt, hat die letzten 3 Minuten nochmal gespielt, ja.
Genau, und da hat er wohl offensichtlich 3 Fehlpässe gespielt und deshalb hat er sich die Punkte gesammelt.
Nee, der hat nicht einmal den Ball gehabt.
Doch, also er wird etwas gemacht haben und Niederlage sind, glaube ich, 10 Punkte und er hat noch 2-mal was gemacht, was die Minuspunkte eingedüdelt hat. Das gehört immer dazu.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht am Ball war, aber vielleicht ist er auch Stellungsfehler.
Ja, vielleicht wollte ich gerade sagen, vielleicht hat auch das, vielleicht auch das gereicht schon. Ja.
Oder Good Vibes Only, Nico, ne? Hä? Good Vibes Only, sage ich.
Ja, genau. Nee. Ich bin auch damit gespannt, ob die 25 für Terodde eine gute Investition waren. Was auf jeden Fall ein Kandidat wird, über den man auf dem Markt reden kann, und damit ist er auch so ein bisschen Typ der Woche bei uns, ist der neue Stürmer, der die Bundesliga, der zurück in die Bundesliga gekommen ist. Tobi, fangen wir nochmal bei dir an. Was hat es bei dir für emotionale Auswirkungen gehabt, als du gehört hast, Timo Werner kommt zurück zu RB Leipzig?
Guck mal, dein Gesicht.
Ja, du hast gesagt, du willst dich analysieren, deswegen versuche ich dich jetzt emotional in das Thema einzubinden.
Das war ein sehr emotionaler Moment von mir. Irgendwie sind plötzlich bei mir heute die Sachen in die Timeline gespült worden. Guido Schäfer, der da mit Timo Werner posiert und dann irgendwie Werner vor dem Hotel mit den Fans umarmt sich. Ja, da standen da 2 Leute.
Alle 6.
So, und da denke ich mir, was ist denn hier los? Also, es ist mir relativ egal. Ist das, darf man das sagen?
Ja, darfst du sagen.
Klar, ausnahmsweise.
Ja. Ja. Und jetzt Pelo, erzähl mal, warum der Typ der Woche für dich ist.
Ey, ja, ich finde das cool. Also ich finde es gut, wenn wir gute Spieler in der Bundesliga haben, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass er das ist. Und ich hoffe, ich weiß, Experten sind sich da noch nicht einig, wie gut er wirklich ins System Tedesco passt und wie viel Spielzeit er bekommen wird. Aber ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge. Jetzt werden da in den letzten Tagen oft Vergleiche gezogen zwischen dem Tedesco-Spiel und dem Tuchel-Spiel im Thema Ballbesitz. Und ne, da wird wenig mit schnelle Vorstöße und gearbeitet. Aber also in meiner Wahrnehmung zumindest war sein Thema ja jetzt in Chelsea auch nicht, dass er zu wenig Chancen hatte, sondern dass er aus den Chancen, die er da vor der Flinte gekriegt hat, nicht genug gemacht hat. Ich habe da irgendwie mal gesehen, dass er bei Leipzig in der letzten Saison, bevor er gegangen ist, irgendwie noch eine 45-prozentige Quote hatte bei Großchancen und in London dann nur noch 14%. Ne? So, und da lag für mich der große Hebel. Und ich glaube, in einem besseren Umfeld und ja, ne, da, wo er sich wohlfühlt und vielleicht auch nicht mit so einem hohen Druck immer liefern zu müssen, und wenn ich sitze ich nächstes Spiel wieder auf der Bank, könnte ich mir schon vorstellen, dass er nochmal aufblüht. Ich fand ihn in der letzten Leipzig-Saison bockstark und mit Hinblick, auch wenn das eine sehr ungeliebte Weltmeisterschaft ist, die uns bevorsteht, kann das, glaube ich, nicht schaden. Also ich finde es ehrlich gesagt cool. Ich habe den auch nie so gehasst wie der Rest von Fußball Deutschland. So, ja, gab mal 1, 2 Momente, auch ja gegen Schalke, das fand ich jetzt auch nicht so geil, aber da muss er irgendwann nochmal gut sein, ne?
Wir könnten jetzt, Tobi, die ausführliche Analyse von Bundesliga mit einführen oder die Leute darauf hinweisen, dass sie sich auch gerne die Bundesliga-Folge angucken können. Denn da war ja der Tenor, und den will ich nur ganz kurz mit reinnehmen, so dass du dir nicht ganz so sicher warst, ob es taktisch überhaupt sinnvoll ist, sie alle unterzubringen, die da jetzt rumrennen.
Der Problem ist, wenn du halt einen Kader hast, wo Silva vorne drin ist, einen Kunku oder noch daneben hast, du hast noch Forsberg im Kader, du hast noch Olmo. Das würde ich jetzt nicht auf die erste Idee kommen, dass da noch ein Stürmer fehlt, der überhaupt links dann mit seinem Tempo reinkommt. Aber Werner, der hat halt Qualität, das stimmt schon. Und wenn du dann den in Temposituationen reinbekommst, auch vielleicht aus tieferen Situationen, wo er dann nochmal mit kombinieren kann, könnte das schon funktionieren. Tut mir dann halt nur um die Jungs, ich mag die halt alle vom Fußballspielen her. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass Dani Olmo auf der Bank sitzt oder dass André Silva auf der Bank sitzt. Deswegen, ja, das ist das. Aber du hast auch schon gesagt, für Werner ist es halt, glaube ich, ein Win-Win-Situation. Der kommt dahin, wo er sich wohlfühlt, wo er sich schon auskennt, muss jetzt nichts Neues lernen und kann nochmal 4 Monate für sich Werbung betreiben, bis dann WM ist, und dann kann er da auf eine Stammposition hoffen.
Ich schließe vor dem Fundstück der Woche, ich hoffe, Peter hat eins, mit einer Frage. Wird RB Leipzig durch den Transfer von Werner zu einem Meisterschaftskandidat?
Nein.
Du hast vorhin doch noch uns allen erklärt, dass es keinen Meisterschaftskampf gibt und jetzt willst du ihnen vorbeireden.
Ich frage euch einfach mal. So.
Also in einer anderen Liga, wo nicht Bayern München mitspielt, ja, aber solange wie Bayern München da mitspielt, nein, leider nein.
Okay, keine Emotion. Auch keine emotionalen Regungen rund um unseren Typen der Woche. Ich bin, aber das sind die letzten zwei Sätze, auch sehr gespannt darauf. Hab das Gefühl, das kann Richtung WM, und das ist der Grund, warum er wechselt, für Timo Werner interessant werden, weil dann die Lobby im eigenen Land, glaube ich, stärker ist als die von ein paar der Kollegen, die mit im Kader sind. Das kann auch Druck innerhalb einer Mannschaft auslösen. Da bin ich mal gespannt, wie viel Spielzeit da kommt. Ich gehe von viel aus und dann sind wir genau bei dem, was Tobi schon gesagt hat, dass dann mal gucken, wer wo wie spielt. Und ich auch den einen oder anderen aus diesem Konsortium an tollen Spielern bei Leipzig in meinen drei Ligen bei Kickbase habe und ich deshalb auch mal genau gucken muss, wo ich damit bleibe. Wir sehen. Mal gucken. Fundstück der Woche.
Verpacken wir diesmal ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir das hier gerade sprechen, ist schon die erste Folge der vierten Staffel online bei YouTube. Das wird gerade online geschaltet. Von daher, wenn ihr das hier hört, geht gerne bei YouTube rein und schaut euch da an, was wir da zubereiten. Gibt ja auch viele, die mal schreiben, dass es für sie bequemer ist, das Ganze bei YouTube abzurufen. Von daher, das gibt's ab sofort. Ähnlich weiteren tollen Content haben wir auch bei Instagram. Ich war mit Alemannia Aachen auswärts unterwegs. Könnt ihr euch da anschauen und hab da Fundstücke visuell eingefangen diesmal.
Muss ich sagen, das ist ein schönes Fundstück der Woche, Bierkasten in der Mitte mit allem drum und dran. Ich möchte zum Schluss auch nochmal ganz kurz betonen, weil ich, also kannst du, ich habe bitterböse DMs bekommen, was denn ich da für ein Team habe, dass die das nicht hinkriegen, die Folge hochzuladen und dass Nico bestimmt richtig sauer ist darüber.
Ja, die waren von mir. Die DMs.
Genau. Mit deinem Fake-Account.
Schalke Fan 82, ja.
Ja, genau. Ich muss dazu betonen, es gibt wirklich in diesem Fall ernsthaft technische Gründe dafür, warum die erste Folge nicht so rechtzeitig online gegangen ist. Das waren unter anderem Bildqualitäts- und Tonspurqualitätsproblematiken, die wir jetzt aber alle im Nachhinein geklärt haben. Die Folge wird das, also die Folge 1, da holen wir quasi als Fundstück noch nach, die kommt noch, also ist glaube ich jetzt raus oder kommt raus, 2 gleich hinterher, das heißt wir einfach der Chronologie halber bringen wir beide mit raus und wir haben dafür gesorgt, dass Pillow ab jetzt in der Mitte des Bildes sitzt und nicht im unteren Bild dran, deswegen werden wir auch kontinuierlich an der Qualität dieser Videobilder arbeiten, ihr werdet also auch die nächsten Folgen bei YouTube sehen. Und dann auch, und auch in dieser Version, und Tobi war nicht darauf vorbereitet, den guten Herrn Tobias Escher in dieser Videofolge bei uns. Und
da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich bin da auch 2-3 Mal durchs Bild gelaufen. Ich habe ja einen Schlafanzug an. Ich weiß nicht, ob das die Leute gesehen haben da draußen.
Kein Problem. Ja, das macht es ja
wir
nur
nehmen
echt.
Wir hier wir nehmen es ja hier nachts um 4 auf, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Mhm. Ich entschuldige mich an der Stelle auch nochmal dafür, Jungs. Aber ich
hat mich nachts geweckt. Der hat nachts um 2 hat mein Telefon geklingelt. Nico, ey, du musst jetzt kommen. Wir brauchen noch einen für den Podcast. Ja,
komm, komm in eine Folge jetzt.
Genau. Vorher nicht getraut anzurufen.
Du, Tobi, lustige Geschichte. Tobi, wir sehen uns nächste Woche und die nächsten Wochen danach auch wieder bei Bundesliga. Wie viele Bücher kann man im Moment von dir kaufen?
Im Moment noch, glaube ich, 4, aber jetzt kommt das 5. Und das 5. könnt ihr gerne kaufen. Das ist auch, da muss ich auch immer wieder zu sagen.
Das ist dein bestes Album, ne?
Das Beste ist, ich würde das nicht als Bestes bezeichnen, aber es ist das mit dem breit gestreutesten Inhalt. Also es ist jetzt nicht so ein Taktikbuch. Also weil manche sagen, ja, ich finde das ganz geil, was du machst, aber so Taktik interessiert mich nicht. Da geht es auch um andere Geschichten. So,
um Emotionen. Kann man
auch, glaube ich. Um Emotionen auch. Geht auch Frankfurt, um die Fans und die Ultraszene so ein bisschen und geht auch um Liverpool und die Statistik-Nerds da und was der FC Bayern im vergangenen Jahrzehnt alles richtig gemacht hat. So ein paar Fragen, auch jenseits der Taktik. Deswegen da nochmal Werbung für mich selbst gemacht.
Wie heißt das Ding? Cool.
Was erfolgreiche Teams tun, glaube ich. Ich bin mir aber gar nicht sicher.
Das kommt richtig ist auf dem Platz.
Kommt ja auch in 3-4 Monaten. Das Schöne bei uns ist an diesem Format, wir haben uns vorgenommen, wir wollen alle 2 Wochen einen Gast haben. Es heißt nicht, dass es immer neue sind. Tobi, wenn du nicht total abgeschreckt von Aufnahmen nachts um 4 bist, laden wir dich einfach nochmal zum Buch ein, wenn es soweit ist. Und dann kannst du Geschichten.
Wieder gern.
Dann machen wir die klassische Promo-Runde.
Ich habe jetzt mein eigenes Buch gegoogelt, was Teams erfolgreich macht. Muss man aber dazu sagen, ist das Einzige, was an diesem Buch man nicht selber machen darf, ist der Titel. Da sagt der Verlag, nein, Titel machen wir.
Ja, sehr gut. Was Teams erfolgreich macht von Tobias Escher, werdet ihr sehen und hören in irgendeiner Folge im November von Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin gibt's noch viele andere ohne Tobi. Danke, dass du hier warst. Aber mit Pillow und Peter. Und das auch garantiert wieder nächste Woche.
Ich hab noch mal eine Frage. Wann kommt jetzt die YouTube-Folge?
Wenn die Zuhörer das hier hören, ist die vergangene Folge online. So
die erste, wir. Ja, okay. Und die zweite?
Bald.
Direkt danach. Geht schnell.
Okay. Was soll okay. das?
Ja, ne, ich frage nur, weil ich
so alles wie gut. Wir haben eine Abmoderation im Hintergrund, um uns selber hier anzusnitchen. Ne?
Nein, hör auf, Mann. Ich hatte nur nicht verstanden, was jetzt wie wo passiert. Ich mag das, wenn ich weiß, was als nächstes passiert.
Und ja, Pillow kommt. YouTube kommt. Die YouTube-Folge kommt, wenn du dein Ringlicht gekauft hast.
Ja, du musst mir nur einen Link schicken, dann bestelle ich das.
Den, hast du schon.
Habe ich schon? Ja, dann bestelle ich jetzt.
So, in diesem Sinne, wir bringen jetzt Tobi Escher nochmal wieder zurück ins Bett. Gute Nacht, danke, das war Videos auf dem Platz. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Peace.